Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche. Ich werde immer wieder mal streng von hinten aus dem Team angesprochen, dass ich zu selten auf die großartige Möglichkeit hinweise, dass man diesen Podcast teilen kann und dass man ihn liken kann und dass man Bewertungen dazu abgeben kann und dass das ja alles ganz wunderbar toll ist, wenn genau das passiert. Also bitte, wenn ihr mir diesen Druck nehmen wollt, damit ich nicht ständig vom Team angemotzt werde, dann liked diesen Podcast und teilt ihn und gebt Sterne und was man alles so tut, auf welcher Plattform auch immer. So, Haken dran. Wo wir aber sowieso gerade von Bewertungen und all diesen Dingen reden, das ist ja alles auf dem Smartphone. Behalten wir das Smartphone mal gerade in der Hand und stellen uns die Frage, was macht eigentlich Social Media mit uns? Und schauen mal, was so die ersten Quellen auf dem Handy dafür hergeben und jede Wette, wo auch immer wir suchen, es kommen so Stichworte wie Desinformation und Hetze und Spaltung und dann ist es auch noch finanziert von totalitären Staaten und das auch noch mit voller Absicht. Und alles das liest man dann ja vor allem gerne auch in den sozialen Medien selbst. Also da beißt sich dann die Katze auf originelle Weise selbst in den Schwanz. Nur in einem kleinen Dorf, da ist es irgendwie anders. Jedenfalls von der Idee her. Und das müssen wir uns doch mal anschauen. Und für dieses eine kleine Dorf steht der Dorfvorsteher, nein, der CEO von nebenan.de, und das ist Philipp, Philipp Witzmann, und der ist heute hier. Hallo Philipp.
Hallo, danke für die Einladung.
Fühlst du dich, sorry für das Bild, fühlst du dich völlig missgezeichnet mit diesem Bild des kleinen gallischen Dorfs?
Nee, ich finde das sehr gut. Ich überlege gerade, ob ich eher per körperlicher Konstitution wäre ich wahrscheinlich eher Obelix und per Wunschgedanken eher Asterix, aber ich finde das ein sehr passender Begriff tatsächlich.
Ganz furchtbar viele Menschen kennen natürlich das, was ihr tut. Sie machen da ja mit. Aber um sozusagen einmal das Bild, das große Bild zu zeichnen. Ihr seid letzten Endes einfach eine Plattform, in der Menschen, die räumlich sehr nah beieinander sind, sich über Alltagsfragen miteinander vernetzen. Darf ich das so beschreiben?
Ja, genau. Ich glaube, nicht nur über Alltagsfragen, sondern über Fragen, die einfach umfeldrelevant sind. Dinge, die ich mit jedem Menschen oder mit Menschen tun möchte, die in meinem Umfeld leben. Dazu gehören Dinge wie Leinen tauschen, Freunde finden, spazieren gehen, aber auch Hilfe, wie du sagst, altersbedingte Themen. Genau das findet man bei uns in seiner direkten Nachbarschaft.
Jetzt wollen wir hier nicht Klischees befördern, sondern der Sache schon mal ein bisschen auf den Grund gehen. Ich habe aber schon den Eindruck, dass auf eurer Plattform die Grundstimmung eine andere ist als anderswo. Teilst du diesen Eindruck?
Also ganz klar teile ich den Eindruck. Wir sehen das auch in Zahlen, Daten, Fakten. Bei uns gibt es einfach, wir haben eine Netiquette bei nebenan.de und diese Netiquette, die halten wir auf der einen Seite sehr aktiv nach. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir einfach feststellen, man muss sich bei uns adressverifizieren und mit Klarnamen anmelden. Und allein das sorgt einfach dafür, dass die Menschen deutlich weniger sich hinter Synonymen verstecken, um Fake News, Hate Speech, all die Dinge, die quasi man auf vielen anderen Plattformen sieht, verbreiten. Es gibt auch immer wieder vereinzelte Fälle bei uns, aber tatsächlich sind die sehr selten, weil ich einfach, sage ich mal, ein Unterschied ist, ob ich mich als Mickey Mouse 400 irgendwo anmelde und dort Mist kommuniziere oder als ob ich mit meinem echten Namen Philipp Witzmann mit Bild und Adresse mich irgendwo reinschreibe und dann quasi weiß, wenn ich, sobald ich vor die Haustür gehe, wissen die Leute, wie ich teilweise einfach, ich würde gar nicht sagen, wie mein Mindset ist, aber wie ich aktiv versuche zu provozieren mit falschen Nachrichten. Und deswegen sehen wir, dass das bei uns deutlich weniger ist. Und das ist auch gut so. Und das fühlt sich auch tatsächlich gut an, weil es sorgt dafür, dass wir ein vertrauensvolles Umfeld haben für ein soziales Medium. So möchte ich es mal ausdrücken.
Ist es dann nicht aber so, dass wir im Grunde immer nur die Stimmung verstärken, die sowieso da ist? Also da, wo die Menschen halbwegs zivilisiert miteinander umgehen, da tun sie das dann auf beschriebene Weise, auch auf eine zivilisierte, freundliche Art und Weise. Aber ich sag mal, wenn ich sowieso irgendwo ein Dorf habe, wo viel Hass und Hetze in der Luft ist, sei es von rechts oder warum auch immer, verstärke ich nicht dann auch solche Effekte?
Ja, ich glaube auch trotzdem, dass die Effekte werden ja hauptsächlich dadurch verstärkt, dass der Zugang zu Informationen in den klassischen sozialen Medien. Ja, man spricht ja vom Social Dilemma, auch ein sehr guter Film, den ich jedem nur empfehlen kann, um mal zu verstehen, wie so die Algorithmen in so den klassischen Netzwerken funktionieren. Das heißt, ich melde mich oder ich interessiere mich oder ich klicke auf einen Beitrag und kriege quasi alle Beiträge, die es dazu global gibt, in einem sehr eng getakteten Rhythmus immer wieder gezeigt, um quasi wieder häufiger wiederzukommen, damit mehr Advertising Revenue generiert wird, um es mal ganz platt runterzubrechen, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, was das für Beiträge sind. So. Und bei uns ist der Unterschied, dass wir sind ein Nachbarschaftsnetzwerk. Das heißt, wir haben in Deutschland in 25.000 einzelne Nachbarschaften geschnitten. Und man muss sich, um in seine Nachbarschaft reinzukommen, muss man sich Adresse verifizieren und ist dann dort angemeldet. Das heißt, allein der Content, der bei uns ist, wir haben nicht die internationalen Hate-Berichte aus allen Zeitungen in allen Nachbarschaften, sondern das, was, wenn ich bei Facebook, ich sage jetzt mal einfach mal eins der anderen großen Netzwerke, was ich bei dort kommuniziere, das ist global verfügbar für jeden, den es interessiert. Und bei uns ist das halt nicht so, sondern es sehen nur die direkten Menschen, die unmittelbar um einen herum leben. Und einfach, weil sich niemand in alle 25.000 Nachbarschaften einloggen kann, um dort eine Message zu machen und es auch einfach nicht sinnvoll ist und skalierbar. Und sehen wir schon, dass sich tatsächlich da diese Sachen nicht verstärken. Und mit den Nachbarschaften, die eh, sage ich mal, schon ein bisschen negativer gestimmt sind, ich glaube, da sprichst du ein Problem an, das tatsächlich gar nicht unbedingt Social Media getrieben, sondern nur verstärkt ist. Weil ich glaube, es gibt einfach ganz viele Regionen in Deutschland, die keinen Zugang mehr haben zu guten Nachrichten in Papierform, die regional und hyperlokal sind. Und ich sehe das tatsächlich auch als Teil unserer Mission, genau dagegen zu wirken und zu sagen, es gibt relevante lokal-journalistische Dinge, die nicht unbedingt multigalaktische Hetzkampagnen sind. Und darüber wird auch viel bei uns gesprochen. Und die Menschen, die bei uns angemeldet sind, verstehen sehr schnell, dass wir keinen Hass und Hetze wollen. Wir gehen aktiv auf die Menschen zu in den Austausch und nehmen diese Kommentare auch raus. Und dadurch haben wir schon Einfluss aktiv aufs Klima in der Plattform. Und deswegen würde ich sagen, dass sich natürlich eine Grundstimmung widerspiegelt, aber ich glaube, die Tonalität und der Inhalt, der ist bei uns immer noch sehr positiv. Auch in Dörfern, in denen es vielleicht die Grundstimmung in anderen Netzwerken anders ist.
Also ich habe jetzt eben Dörfer gesagt, man könnte auch Stadtquartiere an diese Stelle einsetzen. Also wir wollen jetzt kein Stadt-Land-Bashing betreiben. Ne? Das nur, um das einmal völlig klarzustellen. Ja, ich finde es einen wahnsinnig spannenden Gedanken, den du da quasi zwischen die Zeilen gepackt hast, sozusagen die Reduzierung von Reichweite führt zu mehr Zusammenhalt und zu einem zivilisierteren Ton. Weil wenn ich etwas bei euch schreibe, dann ist es eben nicht in die Welt rausgesagt, sondern in die Nachbarschaft rausgesagt. Kann ich das so zusammenfassen?
Ja, absolut.
Merkt ihr denn, du sagst 25.000 Nachbarschaften. Finde ich überhaupt erstmal interessant zu sagen, es gibt in unserem Land 25.000 Nachbarschaften. Das finde ich eine interessante Zahl. Könnt ihr Unterschiede beschreiben zwischen den Nachbarschaften? Merkt ihr das, dass es welche gibt mit einer ganz hohen Intensität der Auseinandersetzung und einer ganz niedrigen oder was auch immer eure Auffälligkeiten sind, die ihr feststellt?
Ja, absolut. Also wir haben erstmal als Grundlage, wir sind Stand heute noch ein sehr urbanes Tool. Also wir sind tatsächlich in den größeren Städten viel stärker vertreten. Da, wo man auch schon wieder überlegt, wie nachbarschaftlich ist der Begriff Nachbarschaft, wenn ich in Berlin, Prenzlauer Berg teilweise Nachbarschaften habe, die Zugang auf 10.000 Menschen haben, die alle adressverifiziert um einen herum leben. Ne, da ist die Überlegung, wie groß und wie voll kann eine Nachbarschaft im Endeffekt sein. Und wir haben natürlich auch Dörfer, in denen es halt wirklich nur ein paar hundert Leute sind. Wir öffnen auch nicht, haben auch nicht alle 25.000 Nachbarschaften offen, sondern wir öffnen erst, wenn es mehr als 100 NachbarInnen sind, weil wir sehen, dann kriege ich innerhalb von kurzer Zeit die Bohrmaschine, die ich jetzt gerade brauche. Aber natürlich sehen wir Inhalte. Wir sehen, ne, es gibt soziodemografische Effekte, die auch die Use Cases beeinflussen, mit denen dann Nachbarn oder zu den NachbarInnen sich austauschen. Aber wir sehen auch tatsächlich, dass ganz viele Dinge sehr ähnlich sind. Nur halt in einer, ich sag mal, je voller, je größer die Nachbarschaft, in einer höheren Kadenz. Ja, wenn ich jetzt in meiner Nachbarschaft eine Bohrmaschine brauche, habe ich innerhalb von einer Minute eine. Natürlich in einer Nachbarschaft, die deutlich kleiner ist, dauert das ein bisschen. Und natürlich gibt es Nachbarschaften, in denen tatsächlich der Marktplatz deutlich stärker genutzt wird, wenn Menschen Dinge leihen oder verschenken. Und Nachbarschaften, in denen vielleicht eher Serviceleistungen, weil lokale Gewerbe sich angemeldet haben, stärker sind. Ne? möchte ich für eine Babysitterin bezahlen oder suche ich eine Leihoma? Also wir sehen da auch schon die Unterschiede, die auch, sage ich mal, per regionaler oder auch soziodemografischer Entwicklung vorhersehbar ist. Das sehen wir schon, ja. Und natürlich, um noch eins oben drauf zu setzen, wir sehen auch, gerade als jetzt die Diskussion losging um die pro-demokratischen Demonstrationen, die sehr, sehr häufig über uns organisiert werden, sehen wir natürlich auch einen regionalen Unterschied zwischen Menschen, die das befürworten. Ne? Wir sehen in allen Nachbarschaften Menschen, die das initiieren, und dann gibt es aber auch schon Nachbarschaften, in denen das kontroverser diskutiert wird als andere, regional bedingt.
Wie geht ihr dann damit um? Also positioniert ihr euch als Netzwerk zum Beispiel in so einer Frage?
Wir haben uns ganz klar positioniert, dass wir pro Demokratie sind, und auch in diesen Diskussionen finden wir den Diskurs gut, weil ich glaube schon, dass wir eine Verantwortung haben, Menschen, die, ich sage immer, ganz tief im Social Dilemma stecken, basierend auf hyperlokalen, echten Inhalten, die nicht politisch sind. Wir sagen, eigentlich sind wir nicht politisch. Wir möchten uns nicht politisch positionieren, aus dem einfachen Grund, dass wir bestimmten Parteien vielleicht nicht unbedingt den Zugang geben wollen, ihr Gedankengut zu verbreiten. Deswegen sagen wir sind unpolitisch, und fühlt sich auch für uns total richtig an. Trotzdem sind wir ganz klar für eine Demokratie, und sich pro-demokratisch zu positionieren, steht außer Frage. Das heißt, auch in der Moderation ist es so, dass wir das inhaltliche Diskurse zulassen, solange sie unserer Netiquette entsprechen, solange keine Falschnachrichten da verwendet werden, solange niemand beleidigt wird, solange es, und das ist tatsächlich oft ein schmaler Grat, und wenn man da nicht gut genug aufpasst, eskaliert das auch schnell. Aber da, das ist so die Herangehensweise, wie wir dem begegnen.
Wie viele Menschen in deinem Team sitzen an solchen Moderationsaufgaben?
Wir haben ein Team von 15 bis 20 Menschen, die in dem Team arbeiten, die verschiedene First Level, Second Level, das wird dann sehr schnell technisch, aber die auf verschiedenen Ebenen daran arbeiten und aktiv da mit den meistens oder im ersten Schritt immer mit den NutzerInnen auch in den Diskurs gehen und sagen, hey, pass mal auf, das entspricht nicht unserer Etikette. Genau.
Ich finde das ja aus vielen Gründen spannend, unter anderem deswegen, weil ich glaube, dass wir alle, die wir pro Demokratie sind, gegenüber den Feinden der Demokratie eine doppelte Struktur und eine doppelte Strategie brauchen. Nämlich zum einen den Institutionen sehr klar zu sagen, das hier ist eine klare Grenzverletzung, darüber diskutieren wir nicht mal mit euch. Mhm. Und wiederum den Menschen, die dahinter stehen, eine Tür öffnen müssen und sagen müssen, und wir ermöglichen dir, der du gestern noch komische AfD-Parolen gerufen hast, trotzdem, wenn du es willst, den Weg zurück in die Gemeinschaft. Und so auf der zweiten Ebene, da sind wir dann ja ungefähr bei euch.
Ja, genau. Und das ist auch, und auch das müssen wir als Unternehmen lernen, weil natürlich auch bei uns in der Mitarbeitendenschaft natürlich der erste Weg ist, hey, mit den Leuten wollen wir nichts zu tun haben im besten Fall. Und das ist, glaube ich, das zu reflektieren und darüber nachzudenken. Ich sage immer, ich habe ein so tolles Beispiel. Wir haben vor ein paar Jahren im Norden von Berlin im Speckgürtel gebaut, also in Brandenburg. Und ich werde nie vergessen, als eine Riesenwagenladung Erde kam und ein Nachbar, der tatsächlich anders politisch geartet ist als ich und andere Auffassung vertritt, kam einfach mit einer Schaufel und hat einfach 4 Stunden ungefragt mir geholfen. Und das ist genau das, was mich nicht loslässt, weil ich glaube, dass wir halt mit den richtigen hyperlokalen Informationen, mit einfach Nachrichten und deswegen ist es auch gut, dass wir nicht politisch sind, weil es einfach 1 Million andere Themen gibt, auf denen man mit Menschen auf eine gute Schnittstelle kommen kann. Und wenn man diese Themen nach vorne stellt, dann hat man vielleicht auch nochmal, ich sag mal, ich habe die Hoffnung, dass wir damit es auch schaffen, Menschen aus dieser Bubble rauszunehmen, um einfach zu sagen, es gibt noch Licht am Ende des Tunnels. Das ist nicht alles so schlimm, wie man denkt. Und es gibt, und man muss nicht alles verteufeln, sondern es gibt auch echt gute Sachen, die jeden Tag passieren. Und das treibt mich tatsächlich, weil ich glaube, dass wir da eine Verantwortung haben und auch und das eine riesen Herausforderung ist, aber der sollten wir uns stellen und werden uns auch stellen.
Ja, das entzieht ja vielen rechten Strategien auch den Boden, die ja versuchen, sich genau als das eine und alternativlose Netzwerk zu positionieren. Und schon indem man ein anderes Thema daneben stellt, lässt man ja ein bisschen Luft raus.
Ja, genau das ist es. Und ich glaube, dass wir alle sind Menschen und basierend auf den Informationen bilden wir uns Meinungen. Und wenn ich mich auch komplett isoliere und gar keinen Zugang mehr habe zu Menschen, die anders denken, dann hilft es im Endeffekt keinem. Und genau das können wir halt leisten, weil die Menschen über Themen, die nicht politisch sind, immer wieder in den Kontakt treffen. Alles, was wir bei nebenan.de tun, ist, sorgt dafür, dass Menschen sich im echten Leben begegnen. Sei es eine Bohrmaschine leihen, sei es mit einem Hund von einer älteren Dame Gassi gehen, sei es irgendwie zusammen Tennis spielen. Also alles, was wir tun, machen wir eigentlich, damit Menschen sich bei uns im Internet online verbinden, aber sich im echten Leben treffen. Und dann entsteht Dialog erstmal auf Themen, die nicht politisch sind. Und so, glaube ich, können wir einen sehr, sehr wichtigen Beitrag leisten, da wieder ein bisschen mehr Ruhe und Frieden und vielleicht auch Offenheit in die Menschen zu bringen.
Habt ihr eine Vorstellung darüber, welche Themen, welche Faktoren hier am wichtigsten und am wirkungsvollsten sind? Also die Bohrmaschine ist so naheliegend, die zitiert man immer, die zitierst du jetzt auch schon mehrfach, weil sie einfach so handfest ist. Aber ist es tatsächlich der Austausch von handwerklichen Dingen oder überhaupt Menschen in Kontakt zu bringen, sprich ich brauche jemanden, mit dem ich spazieren gehen kann und so. Also welche Themen sind es, die eigentlich wirklich eine Wirkung haben?
Ja, also ich glaube, das eine Thema, das uns auch ganz stark beschäftigt und auch in der Zukunft immer mehr beschäftigen wird, ist das Thema Einsamkeit. Wir haben ja an Weihnachten eine Weihnachtskampagne organisiert, in der 4.000 Menschen ihre Türen aufgemacht haben und bis zu 15 Menschen zu sich nach Hause eingeladen haben, um dort nicht alleine Weihnachten verbringen zu müssen. Und wir haben das gerade jetzt vor 2 Wochen nochmal in einem Newsletter an unsere NutzerInnen zusammengefasst und ich habe echt krass viel Resonanz darauf bekommen, weil mir Menschen schreiben, hey, das ist total nett, aber mir hilft es gerade nicht, weil meine Partnerin ist letztes Jahr gestorben und ich gehe nicht mehr raus. Und dieses, ne, wir haben in jeder Nachbarschaft mindestens einen Nachbarschaftsstammtisch, die mittlerweile teilweise auch in Themen organisiert sind. Wir haben dort Gruppen, wo Menschen mit gleichen Interessen sich anmelden können. Und ich glaube aber, und langfristig, ne, Eckhard von Hirschhausen hat neulich gesagt, wenn ich einsam bin, ist es, als wenn ich 40 Zigaretten pro Tag rauche für meine Gesundheit. Das hat den gleichen negativen Effekt. Und ich denke, dass genau dieses Thema, wie können wir Menschen zusammenbringen, auf 1.000 verschiedenen Fällen, die ja so individuell sind wie die Menschen selbst, die bei uns aber alle stattfinden. Und es gibt immer Gleichgesinnte. Deswegen würde ich gar nicht sagen, es ist die Bohrmaschine. Ich glaube, dass die Begegnung, das ist, was uns treibt. Und gerade die Stammtische, die halt viele Menschen zusammenbringen und auch da meistens zu irgendeinem Thema, das nicht politisch ist, Menschen halt die Türen öffnen, das sind die Themen, die wir sehr stark auch forcieren und treiben.
Müsst ihr manchmal Impulse geben, um den Dialog überhaupt in Gang zu setzen? Oder wächst das von alleine?
Also in den meisten Nachbarschaften wächst es total von alleine, muss man einfach sagen. Das ist, wenn wir sagen immer so, bei ab 250 NachbarInnen, ist das wirklich, kommen mehr Nachbarn durch Empfehlungen als durch irgendwelche Marketing-Tools. Also das FunkNachbarInnen, das funktioniert tatsächlich total gut. Was wir trotzdem machen, ist Impulse reinzugeben. Und wir reden dann auch drüber, dass es die Demonstrationen gibt. Wir reden über den World Cleanup Day. Wir bringen auch immer wieder, wir reden über das Weihnachtsthema. Natürlich haben wir im Netzwerk, in der Plattform dazu aufgefordert, dass NachbarInnen teilnehmen, haben gesagt, wie kann ich das eigentlich machen, wie kriegt man das organisiert, weil wir schon glauben, viele Menschen haben Lust, wissen vielleicht nicht, wie es geht, brauchen einfach den einen Push und das versuchen wir schon, aber auch sehr dosiert, weil wir glauben, unsere Aufgabe ist es tatsächlich hauptsächlich, die Basis, die Plattform zur Verfügung zu stellen, um sehr bei der Plattform denke zu bleiben und dass die Magic, das Gute, was passiert tatsächlich meistens getrieben von den 3 Millionen Menschen, die bei uns angemeldet sind, die natürlich viel mehr Ideen und Impulse mitbringen können, als wir hier mit unseren 130 Menschen in Berlin.
Ja, kannst du das mal ins Verhältnis setzen? Also du sagst, 3 Millionen Menschen sind bei euch angemeldet. Bei einer solchen Weihnachtskampagne, wie viel davon aktiviert ihr? Also wie ist so das Verhältnis?
Das ist im unteren Prozentbereich. Ja, also wir hatten jetzt 4.000 aktive, das ist 0,1 oder 0,215%, also es ist sehr gering der Menschen, die wir aktivieren. Aber es war natürlich auch ein sehr, sag ich mal, sehr großes Thema, einfach zu sagen, ich mache meine Haustür auf, viele waren an Weihnachten nicht da. Aber es ist so, dass wir schon sehen, dass wir, wenn wir Themen aktivieren, wir haben in der Woche ungefähr 750.000 Menschen online. Also ein Viertel der Menschen, die bei uns angemeldet sind, kommen auch mindestens einmal die Woche zurück. Und ganz viele, also die Reaktionen, die wir haben, sind halt, ne, das können irgendwie, wir arbeiten noch sehr stark mit Dankes und sind noch nicht so, dass wir die ganz negativen Sachen auch irgendwie, dass wir denen Raum geben. Und wir sehen schon, dass wir dann auch im Monat 20 Millionen, 25 Millionen positive Reaktionen auf die Beiträge haben. Also das ist schon so, dass wir viele auch mitlesen. Wir haben, deswegen ist es für uns total gut. Für uns war ein mega Erfolg. Wir rechnen damit, dass wir 40.000 bis 45.000 Menschen an Weihnachten aus der Einsamkeit geholt haben. Und das ist, und die gar nicht alle bei uns angemeldet sind. Und das ist halt genau der Erfolg, den wir tatsächlich total gut finden.
Wie guckst du eigentlich, also wenn wir mal gemeinsam einen Schritt beiseite treten und uns die ganze Entwicklung anschauen, wie guckst du auf dieses Thema Spaltung versus Zusammenhalt? Ist das, habt ihr da so eine nostalgische Brille auf? Also ich überzeichne zum Verdeutlichen, ne? Nostalgische Brille, so früher hielten die Leute zusammen, heute tun sie es nicht mehr, deswegen bringen wir ihnen ein Tool, wie das wieder geht. Oder ist das etwas, was im Grunde so noch nie da war und wir auf einmal eine ganz andere Möglichkeit haben, uns zu vernetzen und damit im Grunde Neuland zu betreten?
Also ich schaue da eher nicht aus der nostalgischen Brille drauf, weil ich glaube auch, dass dass einfach andere Zeiten und andere Voraussetzungen zu anderen Handlungen führen. Was ich glaube, was es bei uns gibt, ist halt die Möglichkeit, unmittelbar und sofort jemanden zu finden, der helfen, geben, unterstützen möchte in irgendeiner Form. Und das ist eigentlich, finde ich, das Besondere, weil wir halt, ne, wenn ich jetzt sage, ich stehe jetzt auf der Leiter und brauche jemanden, der mir die Lampe hält, ja, die ich gerade festschrauben will, dann habe ich früher, bin ich vielleicht zu einem Nachbarn, zu einer Nachbarin klingeln gegangen, ja, und vor 10 Jahren habe ich vielleicht eine WhatsApp oder eine Nachricht geschrieben, kannst du kommen, aber meistens haben die Leute ja auch tagsüber was anderes zu tun. Und heute sehen wir tatsächlich, dass Menschen sich, dass wir halt wirklich innerhalb von, also wir reden von Minuten, wenn ich sowas ins Netzwerk stelle, ich brauche jetzt jemanden, der mir kurz was hilft oder ich brauche eine Überbrückungskabel für mein Auto, dann ist jemand da und zwar sofort. Und deswegen glaube ich, dass wir, der Zusammenhalt ist immer da. Ich glaube, es hat sich, früher wurde der vielleicht auch organisiert. Ich sage immer, das Ehrenamt, das früher so, ich musste irgendwie mein erweitertes Führungszeugnis beim Roten Kreuz abgeben, oder Diakonie oder wie auch immer, musste dann jeden Freitag um 18 Uhr vorstellig werden, damit ich ehrenamtlich mich beteiligen kann. Und ich glaube, unsere Welt hat sich so weit weitergedreht, dass die Menschen genauso hilfsbereit sind wie früher, aber eher impulsiv. Ne, wenn jetzt heißt, am Wochenende muss in der Kita meiner Kinder, braucht man 2 Stunden jemand, weil der Hausmeister krank ist, zum Laubhaken und gucke ich in meinen Kalender und sage, das passt mir, dann kann ich helfen. Oder jemand braucht auf einer anderen Ebene eine Unterstützung. Und dieser Abgleich, wer ist jetzt verfügbar und hat Lust zu helfen mit dem Bedarf der Menschen, die Unterstützung brauchen, ja, oder auch vielleicht nur einen Spaziergang, das ist ja nicht immer das Unterstützende, genau diesen Abgleich tun, der passiert bei uns und zwar jeden Tag und zehntausende Male und deswegen glaube ich, dass wir einfach das wieder nach vorne holen in einer strukturierten und schneller verfügbaren Welt, was es eigentlich schon immer gab.
Warum mögen wir dann so die Geschichte, dass angeblich zwischen Spaltung und allem, was da ist, üblicherweise erzählen wir ja, dass der Zusammenhalt nachlässt. Und wir erzählen, dass das Engagement in Vereinen nachlässt. Und die freiwilligen Feuerwehren haben massive Nachwuchssorgen und das Rote Kreuz wahrscheinlich auch. So wie du das schilderst, verändern sich zwar Dinge, aber eigentlich das Bedürfnis an Unterstützung geben hat nicht nachgelassen. Also welche Geschichte stimmt jetzt eigentlich?
Ich glaube, beides stimmt. Ich glaube, dass die sehr strukturierte Art und Weise, hilfsbereiten Menschen eine Plattform zu geben, dass die halt noch sehr alt ist. Und nicht so modern geworden ist wie oder nicht in der Geschwindigkeit sich modernisiert hat, wie die Menschen sich modernisiert haben. Und die, ich glaube, und das machen wir noch gar nicht zum vollen Extent, zu sagen, wir brauchen jetzt, und das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr stark beschäftigen, ne? Alterseinsamkeit, nicht medizinische Pflege. Ich sage immer, meine Oma in Eberswalde fällt die Fernbedienung runter. heute drückt sie den Hausnotrufknopf und dann kommt ein ausgebildeter Krankenpfleger. Das wird in 5 Jahren faktisch nicht mehr gehen, weil Menschen, die medizinisch pflegen können, müssen medizinisch pflegen. Und dann zu sagen, hier ist ein Nachbar, eine Nachbarin, ja, die ist jetzt nicht Freitag um 18 Uhr im ehrenamtlichen Kreis, sondern die ist jetzt verfügbar und hat jetzt Zeit und hat auch Lust, diese Fernbedienung aufzunehmen, weil sie Zeit hat und das ist für sie völlig okay. Und genau da sind wir, glaube ich, in der Entwicklung gerade drin. Ne? Wir müssen, der Staat muss da ganz viel in den Lead gehen und muss auch ganz viel darüber nachdenken, wie kann man das eigentlich tun. Und der positive Effekt ist natürlich dann, dass du immer dann Menschen kennenlernst. Ne? In dem Moment, wo jemand bei meiner Oma die Fernbedienung aufheben würde, würde die Person ja auch mit meiner Oma sprechen. Das ist ja nicht so, du gehst da rein und hebst es auf und dann bist du gleich wieder in der Lösung oder in einem Teil der Lösung für die Alterseinsamkeit, weil Menschen können sich darüber halt auch mit anderen verbinden. Und ich denke, nicht das eine oder das andere stimmt. Ich glaube einfach, die Zeit, da gibt es gerade einen sehr starken Wandel und gerade die großen Ehrenamtsorganisationen sind da vor einer Herausforderung, die sie noch bewältigen müssen und auch der Staat ist da vor einer Herausforderung. Und ich glaube, dass wir ein kleiner, klitzekleiner Teil der Lösung sein können und es würde mich freuen, wenn wir in 10 Jahren darüber sprechen, wie wir das vielleicht geschafft haben, wirklich einen Teil dieser Bedarfe zu erfassen und gleichzeitig aber auch den Menschen Zugang zu den Informationen, dass es dort einen Bedarf gibt, halt zu ermöglichen. Ja.
Deine Bescheidenheit ehrt dich an dieser Stelle. Ich stelle mir aber schon die Frage, also wenn ich unserem Gespräch jetzt zuhöre und ich stelle mir vor, ich wäre in Verantwortung für die örtliche Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr oder des DLRG oder in Gottes Namen der Evangelischen Kirchengemeinde. Wer hier häufiger zuhört, weiß, ich habe da auch eine persönliche Geschichte, weil ich auch mal Theologie studiert habe. Im Grunde müsste ich doch dich jetzt als nächstes anrufen und sagen, kann ich eure Plattform lizenzieren, denn ich möchte gerne meine Gruppe im Grunde genau nach diesen Prinzipien und auf diese Art und Weise digital in die Gegenwart holen. Was sagst du dann?
Ich glaube, dafür gibt es tatsächlich Applikationen, die das können. Also die, ich weiß, über meinen Asterball-Verein, da organisieren wir uns über eine App. Was ich dann sage, ist, ich möchte nicht, dass du deine Organisation über uns digitalisierst, sondern was ich dir anbieten kann, ist, dass du über das, was ihr macht, sprecht und ich kann dir helfen, vielleicht basierend auf bestimmten, dass du bestimmte Events teilst und dass das die Nachbarn mitkriegen, die NachbarInnen, ja, dass wir quasi eine Art Kommunikationsinstrument für die Freiwillige Feuerwehr im Laden sind. Und wir haben auch über 70.000 angemeldete kleine Vereine, die tatsächlich über uns MitgliederInnen, Ehrenamtliche auch, ich sage jetzt mal ganz böse, rekrutieren oder zumindest gewinnen. Und das ist schon so, dass wir da auch eine Rolle spielen. Und wie gesagt, in der Zukunft vielleicht auch die Organisation, aber ich glaube, das erreichen ja Menschen im richtigen Moment. Und bei einer Feuerwehr hast du natürlich noch das Problem, du willst halt, dass die Leute schon mal wissen, wie man einen Schlauch anschließt, ja. Wenn es brennt, dann brennt es halt und dann muss man auch Lösungen finden. Ja, aber auch da ist halt die Frage, kann man dafür sorgen, dass Menschen sich dem nähern und vielleicht einfach die Angst davor verlieren, dass sie jede Woche 2 Stunden trainieren müssen, sondern dass es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt, diese Menschen als Helfer einzusetzen, ohne dass sie jetzt ein riesen Commitment eingehen müssen. Weil ich glaube, das ist genau die Lösung, die man finden muss. Und ich weiß, dass da beißt sich die Katze in den Schwanz, aber wie schafft man es, dass Menschen, die eigentlich vielleicht in der Gesamtsumme genauso viele Stunden committen würden, um zu helfen, aber nicht ein regelmäßiges Commitment haben möchten, wie schafft man es, diese Menschen dort abzuholen, wo sie sind und trotzdem in das System zu integrieren? Weil dann, glaube ich, ist uns allen sehr geholfen. Im Moment haben wir diese Menschen nicht zur Verfügung und diese Stunden an Hilfen auch nicht.
Jedenfalls nicht da, wo es dann über die üblichen etablierten Wege, was weiß genau. Ich trage mich ein in die Liste derer, die bei der Evangelischen Kirchengemeinde irgendwie Besuchsdienste machen. Mhm. Und dann kriege ich zugeteilt, das machst du dann Samstag von 13 bis 18 Uhr. Und das ist ja das, was offensichtlich weniger attraktiv ist, als zu sagen, meine Hilfe wird jetzt gebraucht. Oh, ich kann gerade, dann mache ich gerade. Wir reden ja die ganze Zeit so unterschwellig über die Frage, gucken wir jetzt eigentlich positiv auf uns selbst und sagen, wir sind eigentlich schon gewillt, uns gegenseitig zu unterstützen, nett und freundlich zueinander zu sein und uns weiterzuhelfen? Oder singen wir eher das Lied von, da, wo es laut ist, gibt es Hetze und Spaltung und die organisierten Formen von Zusammenhalt funktionieren nicht mehr. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, welche dieser beiden Erzählungen ist die stärkere?
Gute Frage. Lass mich einmal kurz nachdenken.
Gern, wir haben Zeit.
Also auch da würde ich sagen, dass keine der Antworten eine absolute richtige für die Zukunft ist, sondern dass wir halt, wie gerade schon gesagt, müssen sich die klassischen Formen der Organisation modernisieren. Und ich glaube, dass das auch dazu führen wird, dass es weniger Hetze und Spaltung gibt. Und trotzdem denke ich, ne, und ich glaube auch das ganze Thema Altruismus in diesem Bereich, auch da wird sich einiges tun. Weil wenn wir überlegen, Menschen, die einsam sind, sind, ich glaube, im Durchschnitt 4,5 Monate früher gehen die aus der eigenen Wohnung. Und es gibt einfach staatliche Budgets und damit fallen die dem Staat irgendwo zu Last finanziell und damit halt auch dem System. Und da gibt es auch Wege und Möglichkeiten, dass man zum Beispiel Menschen, die in Rente gehen, einfach viel stärker einbindet. Und ich glaube, dass man auch die Ehrenamtsfrage oder die Organisation von Ehrenamt nicht unbedingt mit Spalte und Hetze in direkten, unmittelbaren Kontext setzen muss, sondern dass das eine ja was ist, was vielleicht auch, was sich nicht bedingt auflösen lässt. Es gibt mit Sicherheit auch Organisationen, in denen Spaltung und Hetze direkt und unmittelbar passieren. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das eine Lösung für das andere ist, sondern ich glaube nach wie vor, wir müssen den Menschen Zugang geben zu Informationen, die nicht vorgefiltert sind, ja, und müssen mit den Menschen in den Dialog gehen. Und wahrscheinlich gibt es einige Menschen, die kein Interesse an Dialog haben, aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die Interesse an Dialog haben und diese Menschen auch in den Dialog zu bringen und sie immer wieder mit Menschen zu verbinden, mit denen sie auf einer Ebene, die nicht politisch ist, im ersten Schritt sich annähern und sich verbinden und dann vielleicht im nächsten Schritt auch den Blick zu öffnen für politische Themen. Das ist, glaube ich, da müssen wir hin und das müssen wir treiben. Und ich glaube, dass da die Frage nach Ehrenamtsorganisationen in dem Kontext, glaube ich, einfach nur ein kleiner Teil der Frage in dem Kontext beantwortet.
Ja, ich frage auch deswegen, weil das die Grundaussage ist, die ich immer wieder von allen Menschen, die irgendwie was mit Anthropologie zu tun haben, meine verstanden zu haben. Unser Erfolgsrezept als Homo sapiens ist, dass wir zusammenarbeiten. Deswegen sind wir hier, deswegen sind wir auf diesem Planeten und nicht andere Menschenarten. Offensichtlich konnten wir genau das besser. Wir konnten uns in größeren Gruppen organisieren. Deswegen können wir Sprache und Symbole und was nicht alles entwickeln. Dass wir das können, ist der Schlüssel zum Erfolg. Insofern ist es eigentlich bei aller Bescheidenheit, die du ausstrahlst, ist das eigentlich schon ein großes Rad, was ihr dreht. Weil das ist genau, das geht an unseren Kern.
Ja, und ja, Punkt. Ich glaube, bin davon überzeugt, dass wir, und wir werden es in den nächsten Jahren versuchen, auch aus der Urbanität stärker herauszukommen und einfach uns noch mehr Menschen für uns zu gewinnen in der Bundesrepublik. Und ich glaube, dass das der Hebel ist, weil wir tatsächlich, und ich will jetzt nicht sagen, wir haben Menschen, die bei uns sind, irgendwie verändert, aber wir wissen, dass Menschen sich weniger einsam fühlen, wenn sie bei uns sind. Und ich bin auch davon überzeugt, ohne jetzt evidente Zahlen zu haben, dass die Menschen bei uns deutlich mehr in den Dialog eintreten und einfach auch deutlich breiter sich aufstellen, was ihr Wissen betrifft, weil sie halt nicht ständig die gleichen Informationen bekommen, sondern sich die Informationen einfach ändern. Ja.
Genau. Und wer ganz praktisch anfangen will und wer noch nicht hier registriert ist, dann kann man ja an dieser Stelle auch mal sagen, dass man sich da ganz einfach registrieren kann und dann auch verifizieren muss mit Name und Adresse und so weiter. Das haben wir alles besprochen. Wie das geht, steht alles auf nebenan.de. Die Links und den Film, den du erwähnt hast und Ähnliches, findet sich alles in den Shownotes. Und wer dann eine Bohrmaschine über hat oder aber keine hat, aber weiß, wie eine bedient werden muss und dafür die Zeit hat, oder was auch immer, kann genau das an dieser Stelle mit einbringen. Ich glaube, wer uns jetzt eine halbe Stunde gefolgt hat, der kann vielleicht ein bisschen lächelnd und positiver in den Rest des Tages gehen. Und das wäre ja auch schon eine schöne Nachricht, oder?
Ja, ist doch genau das, was wir jeden Tag wollen, Menschen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Ja, das wäre eine sehr schöne Nachricht.
Insofern vielen Dank.
Danke dir.
Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.